James Bond und die Rettung der Welt, Teil 2. Wir waren stehen geblieben bei dem Kolloquium. Die haben noch etwas herausgefunden, was ein ganz besonderes und ein starkes Merkmal ist, um die Faszination von James Bond zu verstehen. Das ist nämlich seine Überlebensformel, die lautet: ganz oder gar nicht, alles oder nichts. Alles, was er tat, tat er mit totaler Hingabe an eine große Sache. Für England, für die Königin, lautete sein Motto. Ob er einen Feind umlegte oder eine Frau flachlegte, er gibt alles. Ob er einen Martini trinkt oder eine Bombe entschärft, eine von Coos Wunderwaffe ruiniert, immer ist er mit ungeteiltem Herzen dabei. Er setzt sich radikal ein für etwas, das größer ist als er selber. Er investiert sein Leben in etwas Großartiges, nämlich die Rettung der Welt, den Weltfrieden, für England die Königin. Das spricht mich besonders an, gerade weil heute wieder so ein großer, wahnsinniger Schurke die Welt bedroht. Sie kennen ihn alle mit Namen. Das ist die Faszination von James Bond. Ich habe kürzlich eine Umfrage gelesen, die sich damit befasste: Zu welchen Menschen schauen wir eigentlich auf? Und fast immer sind es Menschen, die alle Grenzen überschreiten, alles einsetzen, wagen, hingeben. Leute, die keine faulen Kompromisse mit dem Leben machen, sondern bereit sind, alles zu investieren und alles auf eine Karte zu setzen. Das sind die Leute, die Geschichte machen, das sind die Leute, vor denen wir den Hut ziehen. Sie sind bereit zu siegen oder unterzugehen. Und sie begeistern uns, weil sie etwas aus ihrem Leben machen und die Welt verändern. Kurz ein paar Beispiele, die mir eingefallen sind. Christoph Kolumbus, wir haben eigentlich heute ein Stück vergessen, was das für ein Verrückter war. Ein Grenzgänger. Er sagte sich, wenn es stimmt, dass die Erde vermutlich rund ist, dann muss man auch andersrum nach Indien kommen, nicht indem man nach Osten fährt, sondern nach Westen. Und dann kommt man dann irgendwann in Indien raus und so kam es, dass er eine neue Welt entdeckte. Oder Albert Einstein, der die Grenzen des Denkens überwunden hat und eine Revolution der Wissenschaft und des Weltbildes vollbrachte. Oder noch ein kleines Beispiel, Steve Jobs, der Gründer von Apple. Er sagte sich, nicht der Mensch muss sich an den Computer anpassen. Nee, umgedreht muss es laufen. Der Computer muss sich an den Menschen anpassen. Und so war er der Begründer einer Revolution in Funktion und Design und war damit wahnsinnig erfolgreich. Mit den Christen funktioniert es ähnlich. Es faszinieren eigentlich längerfristig die, die wirklich glauben, die Jesus konsequent nachfolgen. Und oft werden sie, das kann man in der Kirchengeschichte beobachten, zu Lebzeiten geschmäht, diskriminiert, verfolgt. Aber eine Generation später stellt man sie auf den Sockel. Nur da haben sie dann nichts mehr davon. Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Er erkannte, was Hitler für ein Verbrecher war und dass der Nationalsozialismus eine gottlose, zerstörerische Ideologie ist. Oder nehmen wir den großen Hero dieses Hauses, Martin Luther. Er hat eine Wahrheit erkannt und hat sich für die Wahrheit konsequent eingesetzt. Dafür stand er gerade und er wusste, Junge, das kann hier richtig schief gehen. Oder Franz von Assisi entdeckte das einfache Evangelium der Nachfolge als Jesu, der Nachfolge Jesu als Gegenentwurf zu einer sich in Prunk, Macht und Reichtum verkommenen Kirche. All diese Namen, die ich genannt habe, das verbindet sie mit James Bond. Sie haben alle etwas James Bond-artiges, freilich ohne diese eigenartigen erotischen Exzesse und so weiter. Ich möchte Ihnen am Schluss eine Horrorvision vorstellen. Folgende Horrorvision. Eines Tages sitzt du da und weißt, dass du nur noch 5 oder 10 Jahre zu leben hast. Du weißt, die meisten Messen sind gesungen und du weißt, dass es zu spät ist. Du kannst nichts mehr aus deinem Leben machen. Du bist resigniert, hoffnungslos. Begeisterung und Fantasie sind Fremdworte geworden. Alles nur noch langweilige Routine. An diesem Tag wirst du dich über zweierlei Dinge ärgern. Erstens, du wirst dich ärgern, dass du nicht mehr Risiken eingegangen bist. Und zweitens, du wirst dich ärgern, dass du dich nicht 100% für etwas Großes begeistert und engagiert hast. Und du bist verzweifelt, dass du Durchschnitt und Mittelmaß gelebt hast. Du bist verzweifelt, dass du dich nicht eingesetzt hast für etwas, das viel größer ist als du. Vielleicht schaust du einen James-Bond-Film und siehst die Radikalität und den Mut und die Coolness und sagst dir, etwas davon hätte ich eigentlich auch gerne gelebt. Und dann denkst du wehmütig an die Helden deiner Jugend, an die verrückten Leute, die das Spießertum und die Mittelmäßigkeit, die Kleinkariertheit, Engstirnigkeit und Enge des Lebens hinter sich gelassen haben. An die Helden deiner Jugend, die sich aufgemacht haben zu einem Leben, das für etwas Großartiges da ist. So ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube fordert uns heraus, dass wir der Wahrheit Gottes konsequent folgen und seinem Erlöser, den er gesandt hat in die Welt, dass er die erste Stelle einnimmt in unserem Leben. Martin Luther King, der große Bürgerrechtler und Freiheitskämpfer für die Rechte der Schwarzen in den USA, hat ein sehr provozierendes Wort gesagt, das mich auch herausfordert. Er hat gesagt, wer nichts hat, wofür es sich lohnt zu sterben, der hat auch nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Ich frage dich an diesem Abend, hast du etwas, wofür es sich lohnt zu sterben? Wenn nein, dann hast du auch nichts, wofür es sich lohnt zu leben. Was am Ende wirklich zählt, am Ende zählt nur eins, wie Gott uns sieht. Er spricht das letzte Urteil. Und ich möchte schließen mit einem genialen Satz eines genialen Mathematikers, Blaise Pascal. Er hat gesagt, es gibt 2 Arten vernünftiger Menschen. Diejenigen, erstens diejenigen, die Gott von ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen. Und zweitens, die 2. Art vernünftiger Menschen, und die, die Gott von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn noch nicht gefunden haben. Amen.